Heute ist Donnerstag, der 1. Januar 2026. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes, friedliches und erfolgreiches neues Jahr.
Und Gesundheit und Lebensfreude.
Und die Hoffnung, dass das neue Jahr positive Veränderungen für Sie, Ihre Familie und die Menschen in Ihrem Umfeld bringen wird.
Wir freuen uns, Ihnen ein Programm zu präsentieren, das unterhält, informiert und neue Blickwinkel auf Themen bietet, die unsere Welt bewegen. Und damit kommen wir zum Überblick über die Storys in unserer ersten Folge im Jahr 2026.
Wir beginnen unsere Diskussion über aktuelle Ereignisse mit einem beunruhigenden Trend, dem dramatischen Rückgang der Frauenrechte in Israel. Anschließend sprechen wir über eine neue Welle von KI-Chatbots, die Jesus simulieren und spirituelle Beratung und Begleitung online anbieten. In unserem Wissenschaftsthema diskutieren wir heute über ein Problem, das Menschen in diesen Wochen besonders beschäftigt: Entschlackungsdiäten nach den üppigen Mahlzeiten über die Feiertage. Experten plädieren für eine nachhaltigere Ernährung während und nach dieser Zeit. Und zum Schluss sprechen wir über die Reaktionen von Präsident Trump auf die Anrufe von Kindern, die ihm ihre Weihnachtswünsche mitteilten.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Verbs meaning to learn. Die Rockband Karat ist eines der Urgesteine der deutschen Musikszene. Vor 50 Jahren in der DDR gegründet, fand sie dort schnell Anklang und durfte, aufgrund ihrer unkritischen Texte, auch im Westen spielen. So gelang der Band nach der Wende der nahtlose Übergang in die gesamtdeutsche Popszene. Ich glaube, dass Ihnen unsere Geschichte über eine Kuh namens Mücke gefallen wird. Auf dem Weg zum Schlachthof büchste sie aus, bewies Mut und Entschlossenheit und nahm ihr Schicksal in die eigene Hand. Dabei hatte sie mehr Glück als Verstand. Und das ist auch unsere Redewendung für diese Woche.
Sehr gut. Los geht's.
Abbau von Frauenrechten in Israel. Ein Spiegelbild globaler Trends?
Laut dem Index für Frauen, Frieden und Sicherheit 2025-26 ist Israels weltweite Position bei der Gleichstellung der Geschlechter von Platz 27 auf Platz 84 gefallen. Dies ist ein dramatischer Rückgang für ein Land, das 1951 ein revolutionäres Gesetz zur Gleichberechtigung von Frauen verabschiedete und mit Golda Meir eine der ersten weiblichen Regierungschefs der Welt hatte. Die Aushöhlung der Frauenrechte wird von der ultra-orthodoxen Fraktion der Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vorangetrieben. Der Verlust an Gleichberechtigung spiegelt auch den Rückgang der politischen und wirtschaftlichen Macht von Frauen wider. Derzeit sind nur 6 von 33 Ministern Frauen und keine von ihnen führt eine große Partei oder ein wichtiges Ministerium. Darüber hinaus würde ein umstrittener neuer Gesetzentwurf diesen Rückschritt noch verstärken, da er den ausschließlich mit Männern besetzten staatlichen Religionsgerichten mehr Macht über zivile Streitigkeiten einräumen würde. Frauenrechtsaktivistinnen befürchten eine institutionalisierte Diskriminierung und warnen davor, dass die Frauenrechte durch die vorgeschlagenen Änderungen um Jahrzehnte zurückgeworfen werden könnten.
Die Zahlen sind wirklich schockierend. Ein Abstieg von Platz 27 auf Platz 84 in der Rangliste der Geschlechtergleichstellung in nur wenigen Jahren?
Ja, das würde man von einem Land, das einmal führend beim Thema Frauenrechte war, nicht erwarten.
Und der religiöse Einfluss macht die Sache nur noch schlimmer. Aber es ist nicht nur Israel. Schau dir bloß die jüngsten Entscheidungen des obersten Gerichtshofs in den USA an. Auch dort werden die Rechte von Frauen unter Beschuss genommen. Und die ungarische Regierung propagiert weiterhin traditionelle Rollenbilder für Frauen und schränkt damit die Freiheiten von Frauen ein.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir Israel so direkt mit den USA oder Ungarn vergleichen können. Das sind unterschiedliche Situationen. In den USA dominiert das Thema reproduktive Gesundheit. In Israel und Ungarn hingegen politische Repräsentation und religiöser Einfluss.
Ich glaube nicht, dass diese Unterscheidung wirklich eine Rolle spielt. Der rote Faden hier ist die Einschränkung der Rechte von Frauen. Wenn Regierungen konservativer oder religiöser werden, verlieren Frauen an Boden, egal in welchem Land. Das ist ein Rückschritt, der die ganze Welt betrifft.
Ich würde dir gerne widersprechen, aber leider kann ich es nicht. Hoffen wir, dass es in all diesen Ländern weiterhin einen starken Widerstand gegen diese Entwicklung geben wird.
Spirituelle Ratschläge von KI-Jesus-Chatbots.
In dieser Weihnachtszeit gibt es eine neue Welle von KI-Chatbots, die als Jesus auftreten und spirituelle Ratschläge und Begleitung anbieten. Das wirft Fragen zur Authentizität und zur Zukunft religiöser Traditionen auf. Über Online-Plattformen wie Talkie.ai, Character.ai und Text with Jesus können Nutzer mit einem KI-Jesus chatten. KI-Chatbots geben sich als Jesus aus und beantworten Fragen zum Glauben, zu Weihnachten und sogar zu Popkultur. Oft in einem sympathischen, ungezwungenen Ton. Obwohl einige Nutzer Trost in diesen Interaktionen finden, warnen Experten, dass die Ratschläge von Chatbots die Vorurteile oder Ungenauigkeiten ihrer Trainingsdaten widerspiegeln könnten. Sie warnen auch davor, dass Hightech-Unternehmen diese Bots ausnutzen könnten, um zu beeinflussen, wie Religion erlebt und gelehrt wird. Experten empfehlen, KI-Jesus-Bots nur sparsam zu nutzen, deren Ratschläge auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und während der Weihnachtszeit und darüber hinaus menschlichen Beziehungen und traditionellen Quellen spiritueller Beratung den Vorrang zu geben.
Also, das ist jetzt ein Witz, oder? Die Leute suchen wirklich Rat in Glaubensfragen bei einem Chatbot, der sich als Jesus ausgibt?
Nein, das ist kein Witz. Die Menschen nutzen diese Chatbots und manche finden darin Trost, besonders in der Weihnachtszeit.
Ich weiß nicht, ob ich das clever oder einfach nur seltsam finden soll. Sollte spirituelle Beratung nicht von richtigen Menschen kommen?
Vermutlich schon, aber vielleicht scheuen sich manche Menschen, mit einem Priester zu sprechen, oder sie finden keinen in ihrer Nähe. Aber ich stimme dir zu. Es ist schon etwas seltsam zu glauben, dass ein Algorithmus eine jahrhundertealte Tradition ersetzen kann.
Zumindest sind echte Priester an das Beichtgeheimnis gebunden. Chatbots sind das nicht.
Nein, sie sind mit Sicherheit nicht an das Beichtgeheimnis gebunden.
Und genau deshalb halte ich mich in spirituellen Fragen lieber an richtige Menschen. Experten warnen vor Entschlackungsdiäten und empfehlen eine ausgewogene Ernährung während der Feiertage.
Jedes Jahr bringt die Weihnachtszeit eine Welle von Werbung für Wunderdiäten und Entschlackungskuren. Das ruft oft Schuldgefühle und Ängste rund ums Essen hervor. Einige Ernährungswissenschaftler kritisieren diese Kultur der Einschränkungen und plädieren für eine gesündere, nachhaltigere Ernährung während und nach den Feiertagen. Experten weisen darauf hin, dass das, was man während einiger weniger Feiertage zu sich nimmt, im Vergleich zu den ganzjährigen Gewohnheiten kaum ins Gewicht fällt. Sie warnen vor dem üblichen Teufelskreis aus Kalorien, Restriktion vor den Feiertagen, übermäßigen Genuss während der Feierlichkeiten und einer anschließenden, von Schuldgefühlen motivierten Diät. Ernährungswissenschaftler empfehlen, auf den eigenen Körper zu hören und Hunger- und Sättigungssignale ernst zu nehmen. Nach den Feiertagen raten sie von extremen Diäten oder Entschlackungskuren ab und empfehlen stattdessen eine Rückkehr zu ausgewogenen Mahlzeiten und realistischen Routinen. Anstatt Kalorien zu zählen, empfehlen sie, die sozialen und emotionalen Momente dieser Zeit bewusst zu genießen.
Genau. In dieser Zeit ist jeder plötzlich ein Ernährungsexperte. Alle sagen mir, ich soll grünen Saft trinken und nach den Feiertagen eine Entschlackungskur machen. Also bitte, als ob das, was ich über die Feiertage gegessen habe, Giftmüll ist.
Oder es wird einem gesagt, wochenlang vor den Feiertagen zu fasten. Danach setzt man sich zu einem festlichen Abendessen hin und verschlingt von allem 3 Portionen. Und dann noch Nachtisch.
Aber mal ehrlich, hast du nicht auch manchmal ein schlechtes Gewissen? Ich meine, dieses 3. Stück Weihnachtsstollen macht mir mental schon ein bisschen zu schaffen.
Natürlich. Aber Essen zu genießen gehört vielleicht einfach zu den Feiertagen dazu. Wir müssen aufhören, Kalorien zu zählen.
Oh, auf jeden Fall. Wenn ich jede Kalorie zählen würde, bräuchte ich einen Taschenrechner. Und danach vermutlich ein Glas Wein.
Jetzt bring bloß nicht auch noch Alkohol ins Spiel. Das macht die Schuldgefühle nur noch schlimmer.
Trump verspricht, den bösen Weihnachtsmann nicht in die USA hineinzulassen.
US-Präsident Donald Trump verbrachte Heiligabend auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Von dort aus nahm er an der jährlichen Telefonhotline des nordamerikanischen Luftverteidigungskommandos NORAD teil. Über diese Hotline können sich Kinder über den aktuellen Standort des Rentierschlittens vom Weihnachtsmann informieren. Trump nahm Anrufe von Kindern entgegen, die ihm ihre Weihnachtswünsche mitteilen wollten. Im Gespräch mit Kindern aus verschiedenen Bundesstaaten versprach Trump, den bösen Weihnachtsmann nicht in die USA eindringen zu lassen. Er scherzte auch über die Vorliebe des Weihnachtsmanns für Kekse und spielte im Gespräch mit einem Mädchen, das sagte, es wolle keine Kohle geschenkt bekommen, auf seinen Wahlkampfslogan an. Er sagte, Kinder sollten immer daran denken, dass Kohle sauber und schön sei. Anschließend veröffentlichte er Weihnachtsgrüße im Internet, in denen er gute Wünsche mit abfälligen Bemerkungen über seine politischen Gegner vermischte. Er pries die wirtschaftlichen Erfolge des Landes, die niedrige Kriminalitätsrate und die hohe nationale Sicherheit. Er behauptete auch, dass die USA weltweit wieder, vielleicht so wie nie zuvor, respektiert würden.
Trump ist schon wirklich sehr einfühlsam. Kohle zu Weihnachten. Keine Albträume mehr vom bösen Weihnachtsmann.
Ja, das war ziemlich ungewöhnlich.
Aber ich finde, er war zu nachsichtig mit dem bösen Weihnachtsmann. Er hätte den Kindern in den USA ruhig versichern können, dass Eis zur Stelle sein wird, um den bösen Weihnachtsmann zu schnappen.
Um ihn dann nach El Salvador abzuschieben?
Wow, Jana! Wir haben uns gerade eine ziemlich schreckliche Weihnachts-Horror-Story ausgedacht.
Naja, also eigentlich ist schwarzer Humor in der Weihnachtszeit fehl am Platz. Aber wer kann hier schon widerstehen?
To learn verbs. Die Ostrocker von Karat feiern 50. Jubiläum.
Das Musikgeschäft ist schnelllebig und es gibt nur wenige Künstler, die auf eine lange Karriere zurückblicken können. Unter den deutschen Künstlern, die verstanden haben, worauf es beim langfristigen Erfolg ankommt, ist die Ostberliner Band Karat, die dieses Jahr ihr 50. Jubiläum feiert.
Ostberlin, 50. Jubiläum? Wenn ich das richtig erfasst habe, war Karat vor dem Mauerfall schon 15 Jahre lang in der DDR erfolgreich. Das muss man erst mal schaffen.
Die Band hatte damals natürlich begriffen, dass ihre Texte nicht regimekritisch sein durften, um die uneingeschränkte Spielerlaubnis der Regierung zu bekommen. Ohne die durfte man in der DDR nämlich keine öffentlichen Auftritte bestreiten.
Aber Karat war doch sicherlich nicht die einzige Band, die diese Tatsache feststellen musste. Was ist mit den Pudis oder City?
Zumindest die Band City war bekannt für kritische Botschaften, die zwischen den Zeilen versteckt waren. Deshalb hatte das Regime die Band bestimmt auf dem Kieker. Karat hingegen durfte sogar erfahren, wie es ist, außerhalb der DDR aufzutreten, nämlich in Westdeutschland.
In der Schule habe ich gelernt, dass dies eher unüblich war. Einige Künstler sind bei dieser Gelegenheit abgehauen. Wolf Biermann zum Beispiel.
Das stimmt nicht ganz. Wolf Biermann hatte in der DDR Auftrittsverbot. Nach einem Konzert in Köln wurde ihm die Wiedereinreise in die DDR verwehrt und er wurde ausgebürgert.
Ah, gut. Das hatte ich wohl falsch verstanden. Aber zurück zu Karat. Von Seiten der DDR-Regierung hatte anscheinend niemand Angst, dass die Band nach einem Westauftritt nicht zurückkommen würde.
Genau. Die Musiker von Karat waren schon vor 1989 Wanderer zwischen Ost und West und wurden auf beiden Seiten der Mauer als Botschafter der Friedens- und Umweltbewegung gefeiert. Und die DDR-Regierung hatte natürlich festgestellt, dass durch den Verkauf von Lizenzpressungen in die Bundesrepublik jede Menge Westdevisen ins Land kamen.
Jetzt verstehe ich, warum Karat es geschafft hat, auch nach der Wende im geeinten Deutschland erfolgreich zu sein, weil man sie im Westen schon kannte. Die Band musste sich nicht erst neben den etablierten Westmusikern beweisen.
Und einer ihrer größten Hits wurde sogar von einem sehr bekannten westdeutschen Sänger interpretiert.
Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Peter Maffay.
Richtig. Ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst. Der Titel gehört zweifelsohne zu den Liedern, die jeder kennt.
Stimmt, den Text hat man damals schon in der Schule gelernt. Mehr Glück als Verstand haben. To have more luck than sense. Eine Kuh namens Mücke. Hast du von der Kuh namens Mücke gehört, in die sich ganz Deutschland vor ein paar Monaten verliebt hat?
Natürlich. Aber die Deutschen haben sich nicht so sehr in die Kuh verliebt, sondern in ihre Geschichte. Es war eine Geschichte von Mut, Entschlossenheit und Tatkraft. Es ging um eine Kuh, die sich nicht einfach in ihr Schicksal fügte, sondern es zu ihren Gunsten wendete. Aber natürlich hatte die Kuh vor allem mehr Glück als Verstand.
Um von vorne anzufangen, die Kuh war im August in der Nähe von Heidelberg im Staat Baden-Württemberg in einem Transporter auf dem Weg zum Schlachthof, als sie über eine Absperrung sprang und sich in ein Waldstück aufmachte. Sie muss wohl eine Vorahnung gehabt haben.
Ach, die Kuh hatte Panik. Vermutlich war sie zum ersten Mal in einem Viehtransporter. Die Bedingungen in diesen Dingern gehen wirklich auf keine Kuhhaut. Sie hätte da gleich auf der Stelle tot sein können. Sie hatte hier echt mehr Glück als Verstand.
Klar, dann ging die Suche nach der ausgerissenen Kuh los. Und die Kuh war schlau genug, um sich vor Menschen zu verstecken. Nach jeder Sichtung versteckte sie sich besser. Und die deutsche Öffentlichkeit begann langsam, auf die Story aufmerksam zu werden und mit der Kuh mitzufiebern.
Hier bewies die bis dahin namenlose Kuh eine auffallend große Menge an Verstand. Die Deutschen identifizierten sich mit einer Kuh, die um ihr Leben kämpfte. Denn irgendwie wusste die Kuh, dass es hier um ihr Leben ging.
10 Wochen ging das so. 10 Wochen, in denen sich die Kuh trotz vieler Versuche nicht einfangen ließ. Und dann tauchte sie plötzlich in einer Herde von Schafen auf.
Naja, ich meine, Mäh oder Mu, das ist ja nun fast das Gleiche. Das Leben als Schaf muss nach 10 Wochen allein im Wald verlockend gewesen sein. Aber hier bekam die Kuh endlich ihren Namen. Die Schafe waren nämlich in Neckargemünd-Mückenloch.
Genau. Daraus wurde im deutschen Volksmund dann Mücke. Auch hier hatte unsere Kuh wieder Glück gehabt. Denn man identifiziert sich besser mit einem Tier, wenn es einen Namen hat.
Dass sich die Kuh ausgerechnet Schafe ausgesucht hat. Aber Mücke mochte die Schafe und die Schafe mochten Mücke. Auch hier hatte Mücke mehr Glück als Verstand, denn die Schafe hatten einen Hirten namens Alfons Gimber und er erlaubte den Abschuss der Kuh nicht.
Zu dem Zeitpunkt war der Aufschrei auch schon zu groß. Der Besitzer von Mücke wollte sein Eigentum schon gar nicht mehr wiederhaben. Der wusste, was ihm ansonsten geblüht hätte. Umweltschützer begannen zu sammeln und so kam Mücke auf einen Gnadenhof in Hessen.
Mücke soll sich dort angeblich sehr wohlfühlen.
Ja, anscheinend hat sie dort die Bekanntschaft eines Ochsens namens Andreas gemacht.
Wie schön. Ein neues Leben, keine Sorgen und eine neue Beziehung. Mücke hat hier wirklich mehr Glück als Verstand gehabt. Sabine, das hat mir heute wirklich gut gefallen, obwohl das anfing mit dem Abbau der Frauenrechte. Aber ich fand das Thema mit der Ernährung, über die man sich Gedanken machen könnte, in Verbindung mit dem letzten Thema der Kuh, die diesem Schlachthof entkommen ist, irgendwie doch sehr denkwürdig. Also als Vegetarierin hat mir das besonders gut gefallen, denn wir lieben ja unsere Hunde und Katzen und es wäre doch auch gut, ein bisschen Mitgefühl für diese anderen Tiere zu haben.
Da stimme ich dir zu, Jana. Ich fand auch die letzte Geschichte mit der Kuh sehr schön. Es war auch eine sehr schöne, warmherzige Geschichte, so über die Feiertage, so dass die Leute sich um Tiere kümmern und ja, war eine schöne, mal eine positive Geschichte, was ja nicht immer der Fall ist hier bei uns. Ja.
Ja, dann freue ich mich auf bald und wünsche noch ein frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr auch von mir. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.